Ich will es gleich zu Beginn sagen. Das, was ich jetzt zur Bibelarbeit mache, gilt sowohl für Frauen als auch für Männer. Und ich sage auch noch was zur Berufung. Auch das gilt für Frauen wie für Männer. Und dann sage ich was zur Rolle der Frau, was meine Haltung dazu ist und wie ich damit umgehe, was in der Bibel steht zu dieser Rolle der Frau. Und dann kommt auch noch dieses Mitgehen, Selbstgehen, Vorangehen. Bei Jesus wird unser Lebenshunger, unser Lebensdurst gestillt. Und zwar so, dass wir so viel haben, dass wir davon weitergeben können, wie dieser römische Brunnen. Welch ein Schöpfen aus der Fülle. Aber das war den Zuhörern damals noch nicht klar, denn Jesu Macht war noch nicht sichtbar geworden. Also das, was genannt wird mit seiner Herrlichkeit, war noch nicht sichtbar. Jesus war übrigens heimlich nach Jerusalem gegangen. Seine Jünger waren offiziell hingegangen und er heimlich. Und er hat dann trotzdem im Tempel gelehrt und hat am Höhepunkt des Festes, das haben wir ja gerade gehört, diese Worte gesagt über den Heiligen Geist. Und weil ich weiß, dass wir in der evangelischen Kirche und auch in den Gemeinschaften manchmal sind wir da ein bisschen unterbelichtet, was Heiliger Geist anbelangt. Und in der Phase, in der ich mich orientiert habe und wissen wollte, was jetzt meine Aufgabe ist, was meine Berufung ist, war das was mich unheimlich beschäftigt hat, diese Sache mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, eine der drei Personen Gottes oder Persönlichkeiten, Gestalten Gottes, ein Teil der Dreieinigkeit. Und eigentlich ist es keine gute Rechenaufgabe. 1 + 1 + 1, Vater, Sohn, Heiliger Geist, gibt immer noch 1. Mathematisch etwas schwierig, aber in der Bibel finden wir, dass Gott eben ein Gemeinschaftswesen ist und mit sich selber in dreierlei Ausformungen und Ausprägungen Gemeinschaft hat. Und mir hilft da diese Sage von dem heiligen Patrick, also St. Patrick aus Irland. Ich war schon ein paar Mal in Irland und dieses Kleeblatt in der irischen Fahne geht darauf zurück, dass diesem Patrick nachgesagt wird, dass er einmal einem Hochkönig erklären musste, was das mit dieser Dreieinigkeit auf sich hat. Denn ein Druide dieses Stammes hatte das lächerlich gemacht, diese Dreieinigkeit, diese drei Gestalten Gottes. Und dann hat sich der Patrick gebückt, hat ein Kleeblatt gepflückt und hat es dann hochgehalten und gesagt, so ist es mit der Dreieinigkeit Gottes. Es ist ein Blatt, aber es hat drei Ausprägungen. Oder das Bild des Windes, der Heilige Geist, wie der Wind, das Bild kennen wir auch, den sieht man nicht, den sieht man nur, wenn sich die Blätter am Baum bewegen. Oder wenn die Wäsche trocknet, man sieht es an den Wirkungen, so ist der Heilige Geist auch. Und ich habe mir noch mal 4 Bibelstellen, die ich nur ganz kurz nennen möchte, denn die Zeit rennt dahin. Aus Epheser 4, der Geist wird in der Bibel auch mit beschrieben, so dass er für Einheit sorgt, trotz der Vielfalt der Gaben. Oder auch im Johannesevangelium, als Jesus zu seinen Jüngern sagt, der Heilige Geist wird kommen, er wird der Tröster sein, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also Übersetzer, Erklärer. Und dann die tolle Stelle, die wieder an den römischen Brunnen erinnert, steht auch im Römerbrief. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ausgegossen, auch wieder so ein Bild der Fülle, es kann überfließen. Und dann der ganz wichtige Teil, wo wir dann weiterkommen mit dem, was in Richtung Berufung geht, 1. Korinther 12, diesen Bibeltext kennt ihr bestimmt alle auch. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. Und dann zählt der Paulus in diesem Brief auf, was der Geist wirkt. Offenbarung, Wort der Weisheit, die Gabe, das gesund zu machen, Gabe, Wunder zu tun, prophetisch zu reden, die Geister zu unterscheiden, Zungenrede und dann auch die Zungenrede auszulegen. Paulus sagt, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also die Gaben, die wir geistlich erhalten, aber auch die, die wir natürlich haben, in den Dienst der Gemeinde Jesu zu stellen. Und jeder Mensch hat eigene Begabungen von Gott bekommen. Und es sind auch von Gott gewirkte Gaben. Etwas, was in ihm angelegt ist, wenn man musikalisch ist oder gut organisieren kann. All diese Dinge sind auch von Gott gegeben. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, auf etwas anderes zurückzugreifen, was Gott uns schenkt, indem der Heilige Geist in uns wirkt. Und dann stellt sich die Frage, und wie wird man zu einem von Gott erfüllten Menschen? Wie kommt dieser Heilige Geist in mein Leben? Und eigentlich ist es ganz einfach, denn wir haben es schon gehört. Wenn Jesus sagt, es soll trinken, wer an mich glaubt, dann reicht es aus. Wer Jesus den Herrn nennt, wird vom Geist erfüllt. Und es war für mich diese eine wichtige Frage. Bin ich wirklich? Kann ich gewiss sein, dass ich glaube? Kann ich gewiss sein, dass dieser Heilige Geist auch in meinem Leben wirkt? Und habe dann gelernt, wer sich zu Gott hält und Jesus als Gottes Sohn und seinen Erlöser kennt, dass das schon eine Wirkung des Heiligen Geistes ist. Und er gibt in Fülle Glaube, Liebe, Hoffnung. Und er gibt auch dieses, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, so ein Mensch wollen wir doch sein für Gott, dass wir das tun, was er uns aufträgt und überfließen und andere davon auch noch abbekommen. Und dann müssen wir ehrlich sein, manchmal haben wir so das Gefühl, es sind aber nur Rinnsale oder höchstens ein paar dürftige Tropfen. Deswegen, wenn die Wolke 7 der Geisterfüllung also mal nicht so präsent ist, wenn ich durch ein Tal der Tränen gehe, hat mich dann der Heilige Geist verlassen? Glaube ich dann noch richtig, wenn ich die Erfüllung nicht spüre? Und dann, und das ist mir echt wichtig, das zu sagen, es ist nicht immer nur geistlicher Höhenflug, mit Jesus zu gehen. Dann halte ich es wie Luther. Diesen Text findet man unter Schlupfloch in den Himmel. Und ich zitiere da nur einen kleinen Teil draus. Luther schreibt dann, dann hänge ich mich an den Hals oder Fuß Christi, wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten, alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was soll's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Soweit Luther. Dennoch an Gott zu bleiben, das prägt auch mein Leben. Egal, was kommt, an Gott festhalten. Und jetzt kommt das Nächste, seine Berufung finden. Seine Berufung als Frau finden, es sind ja ganz viele Mädels und Frauen hier. Was ist damit gemeint? Aber es gilt natürlich für die Männer genauso, genau die gleiche Frage trifft ja auch die Männer oder mit der beschäftigen sich auch die Männer. Wer an Berufung denkt, der wird rasch von der Wucht dieses Begriffes erschlagen. Ich unterscheide zwischen Berufung und Aufgaben, zu denen man auch gerufen wird. Mission könnte man auch nennen, Mission als Beauftragung, als Auftrag. An erster Stelle steht diese Berufung, Christ zu sein, dieser Ruf in die Nachfolge. Das ist das Grundlegende. Wenn die Bibel von Berufung spricht, meint sie grundsätzlich, dass Gott der ist, der die Menschen beruft. Gott tritt in eine besondere Beziehung mit dem Betreffenden und ruft ihn dann schon in eine Aufgabe. Und natürlich werden auch Menschen durch andere Menschen berufen und davon kennen wir in der Bibel auch ein paar Beispiele. Der Prophet Samuel, wie er dann Saul und später auch David beruft, König zu werden über Israel. Aber wichtig ist, auch die, die diese Könige berufen, auch der Samuel, war wiederum von Gott beauftragt, sodass letztlich Gott der Handelnde bleibt. Und dann liegt es schon an mir, lehne ich ab oder nehme ich an diesen Auftrag. Uns prägt ganz stark die Überzeugung, dass Berufung mit einer Aufgabe gleichzusetzen. Das steckt ganz tief in unseren Köpfen und das ist auch nachvollziehbar, denn wenn Gott Menschen beruft, dann beruft er sie in der Bibel immer auch zu einer Aufgabe. Aber in erster Linie geht es um diese Berufung, Christ zu werden, um diese Berufung in die Nachfolge, um die Berufung in die Gemeinschaft, mit Gott zu leben. Es geht darum, sein Leben Jesus anzuvertrauen und dadurch die Beziehung zu Gott für immer in Ordnung zu bringen. Und habe ich diese Einladung angenommen, bin ich berufen. Christen sind also grundsätzlich Menschen, die von Gott berufen sind. Erste Beziehung, dann das Handeln. Also erste Beziehung und dann der konkrete Arbeitsauftrag. Die Betonung des biblischen Bildes von Berufung liegt immer auf der rettenden Beziehung zu Gott. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und dann bin ich berufen, grundsätzlich natürlich, wie die Jackie das gerade gesagt hatte, Evangelium zu bezeugen, zu verkünden. Also dieser Taufbefehl, geht hin und erzählt und macht zu Jüngern. Gottes Plan für mich bleibt also nicht bei diesem Schritt in die Nachfolge stehen, sondern er hat auch immer eine konkrete Aufgabe. Aber mir ist wichtig, das zu unterscheiden, dass wir nicht denken, die Berufung ist immer die Aufgabe. Berufung ist, dass es Christ zu sein, Nachfolger, Nachfolgerin zu sein. Dann gibt es ja verschiedene Denkansätze. Manche denken, dass die Berufung per se unbeschreiblich schön oder völlig unangenehm sein muss. Je nachdem, in welchem Kontext ich mich aufhalte, wird die eine oder die andere Vorstellung überwiegen. Beide Vorstellungen gibt es. Ich kenne Leute, die sagen, Gott wollte aber, dass ich das mache, obwohl ich das gar nie machen wollte. Und dann andere sagen, da geht es anders und Gott hat mich berufen, das zu tun, was ich immer schon gern tun wollte. Also beides gibt es. Aber man kann nicht sagen, per se das eine oder per se das andere wäre das Richtige. Also es muss nicht immer unangenehm sein, wenn man eine konkrete Aufgabe kriegt. Manchmal ist es unangenehm, tatsächlich dann, wo ist die Jackie, dann alleine rauszugehen und mit Leuten über Jesus zu sprechen. Das kann schon unangenehm sein, das sind dann Herausforderungen. Aber das muss nicht immer, ist nicht zwangsläufig so. Tatsache ist, dass Gott auch zu unscheinbaren Aufgaben beruft und dass er dazu meine natürlich angelegten Begabungen und Gaben natürlich benutzt und einsetzt. Wäre ja auch komisch, wenn er das nicht machen würde. Deshalb ist es gut, dass ich meine Begabungen auch kenne. Und da kommt es wieder darauf an, dass ich mich selber auch schon kennengelernt habe und auch schon ein paar Dinge ausprobiert habe. Was kann ich gut? Was liegt mir? Was mache ich gerne? Wenn ich im Konfi, wenn wir da über diese Begabungen reden, dann haben wir so einen Fragezettel, wo wir fragen, was machst du eigentlich gerne? Was gelingt dir gut? Um ein bisschen auf die Spur zu kommen, welche Begabungen ein Mensch hat. Und an denen dann mal weiter zu überlegen. Das ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Da kannst du weitermachen. Und vielleicht auch noch mal zu überlegen, manches habe ich auch erlernt und ich bin darin richtig gut. Vielleicht kann ich super gut nähen. Bei den Konfis sind es meistens Fußball spielen oder singen oder sowas, das kommt dann da raus. Aber da gibt es ja noch andere Begabungen, andere Fähigkeiten, die wir auch erlernen und die eingesetzt werden können. Und dann bin ich noch auf eine interessante Sache gestoßen. Luthers Ansicht nach hat jeder Mensch eine von Gott gegebene Berufung und damit einen Beruf. Und im Deutschen hängt ja dieses Wort ganz eng zusammen, Beruf, Berufung. Dass Luther das so in das Geistliche auch hebt, das prägt uns in Deutschland ganz besonders und gibt dem Beruf auch einen besonderen Wert. Und auch in Deutschland war es so, dass man dann eine Ausbildung gemacht hat, die einen zu diesem Beruf geführt hat. Und es deckt sich auch mit meiner Überzeugung, dass Gott Menschen in allen Berufen gebrauchen kann und in die Nachfolge zum einen ruft, aber auch in den Dienst zum Evangelium, Menschen zum Evangelium zu rufen, führt und ruft. Und es führt mich aber zu einem anderen Gedanken, der mir in der Vorbereitung auch noch begegnet ist. Bloom where you are planted, also blühe, wo du gepflanzt bist. Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, das kann ich das hier überhaupt sagen bei der Jumiko, denn da sind so viele Missionswerke da, die darauf angewiesen sind und die auch wollen, dass Leute sich rufen lassen, in die Ferne zu gehen, an einen anderen Ort, also die sich verpflanzen lassen sollen, um eine andere Kultur kennenzulernen, andere Menschen. Ja, ich habe trotzdem mal dieses stehen gelassen, denn in meinem Leben war es ganz oft so, bloom where you are planted, ich werde es gleich noch sehen. Und ich unterscheide die Berufung zum Christ, also den Ruf in die Nachfolge, den Ruf in das Evangelium zu verkünden in Tat oder in Wort, zu der Beauftragung, zu der Aufgabe. Um seine Berufung zu finden, ist es gut, wenn ich meine Begabungen kenne und offen bin für Gottes Auftrag und seinen Ruf. Also was sind meine Stärken, was sind meine Lernfelder und Schwächen? Und es gibt da unzählige Modelle. Ich habe mir mal das DISC angeschaut gehabt, also dieses Viereck, das kennen bestimmt auch viele. Bin ich ein dominanter Typ? Bin ich eher also aufgabenorientiert? Oder bin ich eher menschenorientiert? Bin ich initiativ? Bin ich stetig? Und darin kann man schon, lernt man sich selber gut kennen und ohne, dass man dann in der Schublade ist, denn je nachdem, wie die Konstellation ist, ist man dann auch mehr vielleicht beim Dominanten oder mal mehr beim Initiativen. Und vor allem erkenne ich, was mir fehlt und wen ich als Ergänzung vielleicht bräuchte in einem Team. Das ist schon sehr hilfreich und ich empfehle jedem, der da auf der Spur ist und der wissen will, wo seine Begabungen liegen, sich mal mit einem solchen Instrument zu beschäftigen, um ein bisschen mehr rauszufinden, wie man ist. Und eigentlich, wenn wir jetzt nicht so viel Zeit vertrödeln hätten müssen, hätte ich jetzt ein kleines Spiel gehabt und da hätte ich 5 Leute gebraucht, das machen wir jetzt aber nicht, einen Fahrradunfall zu stellen und dann hätte man gleich gesehen, wer was als erstes macht. Meistens ist dann einer dabei, der nimmt das Handy in die Hand und sagt, wir brauchen jetzt zuerst einen Krankenwagen, der andere beugt sich runter zum Verletzten und darin werden schon verschiedene Skills, also verschiedene Herangehensweisen deutlich. Ihr denkt euch das jetzt mal, das hilft auf jeden Fall, sich selber gut kennenzulernen und auch ein bisschen abzutasten, wo kannst du hingehen mit meinem Leben und was könnte eine Aufgabe für mich sein in diesem Reich Gottes. Die Rolle als Frau. Auseinandersetzung mit dem biblischen Befund. Das war für mich ehrlich auch spannend. Ich bin schon ein bisschen konservativ aufgewachsen, aber eigentlich war es bei uns zu Hause so, dass die Frauen alles machen konnten und alle und auch meine Oma schon sagte, Jungs und Mädels können beides gleich gut und eigentlich ist es egal, ob das ein Junge macht oder ein Mädchen macht. Also das war meine Denke. Dann kommt man in die liest man in der Bibel, was Paulus über die Rolle der Frau sagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Und dann stehen da aber auch noch ganz viele andere Stellen und ganz viel anderes zu Mann und Frau in der Bibel. Gott schuf sie nämlich als Mann und Frau und er schuf sie, ich verstehe das, er schuf sie als Team. Als Team, als aufeinander angewiesen sein in dieser Unterschiedlichkeit, in der Beziehung auf Augenhöhe zu sein, das schwingt da für mich mit. Auf Augenhöhe zu sein, Männer und Frauen, das gehört zu unserem normalen Leben eigentlich dazu, meine ich. An manchen Stellen erlebt man das anders, aber dort, wo ich unterwegs bin, ist es wirklich allermeistens so, dass man auf Augenhöhe sich mit Männern befindet, wenn man als Frau irgendwo hinkommt. Man muss ein paar Regeln vielleicht noch kennen, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Also ich beziehe das zum einen auf die konkrete Partnerschaft mit meinem Mann, auf die Ehe, aber auch auf das Miteinander im Arbeiten in Teams zwischen Männern und Frauen. Und dann gibt es in der Bibel viele herausragende Frauen, die Verantwortung übernommen haben, die Leitung übernommen haben, auch geistliche Leitung übernommen haben. Und wenn man sich anschaut, wie viele Frauengeschichten es gibt, wo Jesus Frauen begegnet, und da bricht Jesus mit den Konventionen seiner Zeit, sowohl mit den hellenistischen als auch mit den jüdischen Vorstellungen. Und es sind Frauen unter den Jüngern, es sind Nachfolgerinnen, die wie die Männer gelehrt wurden, die etwas beigetragen haben zu der Gemeinschaft, in der Jesus unterwegs war und auch danach in den ersten Gemeinden. Jesus begegnet Frauen unvoreingenommen. Und in der Apostelgeschichte werden Frauen auch in ihren Aufgaben genannt. In Römer 16, in den Grüßen am Schluss, die Phöbe als Diakonin, Priska und Maria, die Verantwortung in der Gemeinde haben. In die Nachfolge berufen sind Männer und Frauen gleichermaßen. Und der beauftragt und in Aufgaben oder Ämter gibt, ist Gott selbst. Und das hat mir alles insgesamt geholfen, meine Rolle in den Aufgaben zu finden, die Gott mir gegeben hat. Und die ich jetzt für mich in 4 Bereiche eingeteilt habe. Das erste, die Partnerschaft. 2 Persönlichkeiten. Mein Mann hat auch eine echt starke Persönlichkeit. 2 Menschen mit unterschiedlichen Begabungen. Ergänzung als Prinzip zu sehen, das mussten wir auch erst lernen, weil eigentlich, wenn man so unterschiedlich ist, dann knallt es auch mal. Wir haben, ich bin ja jetzt eine andere Generation als die meisten hier, wir haben wirklich das klassische Familienmodell auch gewählt. Familie meins, Geld verdienen seins. Und dennoch hat sich alles auch ein bisschen vermischt, weil man die Dinge, die man miteinander, also die man anpacken will, miteinander beschließt. Auch in unserer Generation war das schon so. Und ich sehe, dass die jüngere Generation da noch viel genauer drauf schaut und auch über diese Rollenzuschreibungen hinweg das gut miteinander managt, wie sie ihr Leben gestalten und wie man Beruf und Familie, und meine Tochter hat mir mitgegeben, dass ich dazu nachher auch noch was unbedingt was sagen muss. Das erste ist also die Gemeinschaft, die Partnerschaft. Das zweite, die Rolle in der Familie finden. Familie versus Aufgaben außer Haus. Ich glaube, dass das die ganz spannende Frage ist, auch für viele, die hier sitzen. Wie sieht es damit aus? Da habe ich meinen Weg gefunden. Ich habe ganz viel im Ehrenamt gemacht, weil es eben anders nicht möglich war. Und dann jetzt aber nenne ich zunächst erst mal noch die anderen zwei Bereiche. Die Rolle in der Gemeinde zu finden. Was kann ich in dieser Gemeinde, in der wir gelandet sind, beitragen? Und das andere, die Rolle dann als Frau, als Christ aber da auch in der bezahlten Tätigkeit, nicht beim Arbeitgeber Kirche. Und all diese Bereiche führen mich schon zum nächsten Punkt, eigentlich zum Vorangehen und zu einem weiteren Punkt, der weiter hinten kommt. Aber jetzt zuerst mal das Mitgehen. Ich habe schon gesagt, meine Generation war, und so war das auch in der Ausschreibung gedacht, wir gehen mit unserem Partner mit dort, wo er hingeht. Meine Großeltern hatten den Spruch aus Ruth, aus dem Buch der Ruth, dort, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Das hat uns auch noch geprägt als, als Ehepaar. In der Partnerschaft, in der Freundschaft, in der sich anbahnenden Partnerschaft müssen die Dinge und Vorstellungen, Wegen, Entscheidungen aber immer miteinander getroffen werden. Und das war auch schon zu der Zeit so, wo die Frauen mitgegangen sind. Übrigens, das erste Mitgehen ist, ich gehe mit Gott und dann gehe ich erst mit meinem Partner weiter. Also um gemeinsam gehen zu können, wo Gott einen hinschickt, muss man auch gemeinsam dann dahinter stehen. Das habe ich alles schon gesagt. Und das hat die Julia vorher schon gesagt. Wir haben Gott gefragt und wollten Gott in Afrika dienen und hatten da ein schönes Landwirtschaftsprojekt. Also mein Mann und ich, wir haben beide Landwirtschaft studiert und wir fanden das eine super Idee und haben uns beworben, haben uns vorgestellt und Gott sagte nein. Und dann jetzt war es. Dann hatten wir noch ein paar andere Möglichkeiten und wir haben gebetet und haben drum gerungen, wo sollen wir hin? Und dann sind wir an den Ort gekommen, an dem wir heute noch sind. Und dann waren wir da. Gott hat also Ja gesagt zu einem Ort, den wir vorher nicht kannten, der nicht auf unserem Schirm war. Und da haben wir uns dann niedergelassen. Und an diesem Ort sind bis auf das erste Kind alle weiteren Kinder geboren. Und so jetzt waren wir da und haben Umstände angetroffen. Und das ist, glaube ich, auch noch was Wichtiges. Man kann Gott dienen und man kann eigene Vorstellungen haben, aber es kommt schon auch ein bisschen drauf an, welche Umstände hat man, was findet man vor. Wir hatten keine Eltern in der Nähe, keine Kita. Und die Kinder konnten erst ab 4 Jahren in den Kindergarten gehen. Also, für mich als Frau, was mache ich jetzt? Schauen wir mal, was bietet sich da an? Und beide, mein Mann und ich, wir haben vielfältige Interessen mitgebracht und den Wunsch, unbedingt Gott an dieser Stelle auch zu dienen. Aber jetzt wie? Zunächst war da die Familie, das war so die erste Beauftragung. Bloom where you are, Familie. Damit habe ich mich wirklich voll und ganz identifiziert. Dann haben wir eine Gemeinde angetroffen. Wir haben keine jungen Leute gefunden, weil die jungen Leute, die gleich alt waren, die waren noch nicht verheiratet. Wir waren ziemlich jung, als wir geheiratet haben. Ja, wie setzen wir jetzt an? Dann war die Idee, Hauskreis wäre super. Die waren aber alle noch nicht irgendwie so, dass sie sich treffen wollten. Die waren alle noch so unterwegs und haben sich ausprobiert. Und dann haben wir angefangen mit einem Frauenfrühstück zu dritt und daraus entstand dann auch der Hauskreis und letztendlich auch die Idee für die eigenen Kinder und für die Kinder in der Gemeinde auch Jugendarbeit zu machen, weil wir überzeugt waren, wir für unsere Kinder brauchen eine Peer Group, brauchen das Miteinander und wir wollten, dass unsere Kinder im Glauben aufwachsen. Also das hat sich dann alles daraus entwickelt und dann sind es auch immer mehr Leute geworden, die das gleiche Interesse gehabt haben. Das war so praktisch dieses Bloom where you are, Gemeinde. Genau das haben wir angetroffen. Und dann aber auch das Selbstgehen, die eigene Rolle finden. Was war jetzt da genau meines? Ein paar Sachen habe ich schon gesagt. Aber das war für mich auch dieses Eigenständigwerden in der Gemeinschaft. Das hört sich banal an, aber Ich hatte da tatsächlich ein bisschen antiquiertes Rollenverständnis und es hat für mich nochmal eine Klärung erfordert. Mein Mann wollte das gar nicht, dass er sagt, was man, also dass er praktisch so vorangeht, sondern hat mir da viel Freiheit gegeben und alles, was wir neu anpacken wollen, hat immer gesagt, ich traue dir das zu, mach das doch einfach. Und das hat mir auch geholfen, da eine Rolle zu finden. Und als dann die Möglichkeit kam, in die Landessynode zu kandidieren, da wurden wir beide gefragt und dann haben wir das nochmal abgecheckt, wer von uns beiden soll das machen. Er war schon im Kreistag und im Gemeinderat und Geld verdienen und ich habe schon ganz viel Ehrenamt gemacht, hatte schon 7 Kinder. Ja, dann haben wir gesagt, okay, ich wage es. Und in dieser Phase, und es hat jetzt was mit Beruf oder das ist dann auch ein Ehrenamt, da in die Synode zu gehen. Aber das war für mich nochmal wichtig zu klären, was ist jetzt mit den Kindern? Das wird ein ganz, ganz umfangreiches Amt sein. Und was mache ich? Wie ist es mit den Kindern? Ich werde nicht immer da sein können. Und da hat mir geholfen, ich habe da ein paar Gespräche geführt, hat mir geholfen, dass einer gesagt hat, alle Leute, die Gott dienen und deswegen eine Aufgabe übernehmen, der wird auch Lösungen finden, dass für die Kinder gesorgt wird. Was jetzt nicht ein Freifahrschein sein soll, ich bin dann völlig verantwortungslos und kann alles hinter mir lassen, sondern da wird es dann, also ich muss schon noch Verantwortung übernehmen und muss danach gucken, dass die Kinder gut versorgt sind, dass es klappt. Aber ich hatte dann doch die Freiheit zu sagen, ich gehe den Schritt, ich wage es, ich kandidiere und wurde dann auch gewählt und war da voller Vertrauen, dass Gott hier auch für meine Kinder sorgen wird. Und ich glaube, das ist auch die Entscheidung, wenn man dann in den Beruf wieder geht als junge Mama oder wenn man im Missionseinsatz ist, welche Aufgabe ist meine, das zu klären, was ist möglich, das meinte ich mit den Umständen, was ist möglich, was bietet das Umfeld und was ist vielleicht aber auch jetzt gerade nicht dran und nicht möglich. Und ich denke, heute ist das Thema nicht mehr so frauenspezifisch, wie das vielleicht so in vergangenen Jahren war, sondern es ist immer ein Thema der Familie und der Partnerschaft. Weil, und ich hoffe, das ist bei Ihnen allen so, weil ich beobachte, dass die junge Generation hier wirklich sehr viel bewusster unterwegs ist und die Dinge Familie gestalten und Beruf. Und wir sind als Frauen alle super ausgebildet, dass man das miteinander klärt und auch die Männer zurückstecken können im Beruf. Das ist ja auch was noch nicht so lange möglich ist und was bei kirchlichen Arbeitgebern auch öfter leichter geht als außerhalb der Kirche, dass man das miteinander überprüft und vor Gott bringt und dann den nächsten Schritt tut. Und wichtig ist für mich auch, dass ich immer weiß und dass Sie auch wissen, wenn mein erster Auftrag Familie ist, und so war es bei mir, dann habe ich auch immer die Freiheit zu sagen, jetzt ist aber Familie gerade dran, hier ist eine Sache, die kann jetzt nicht warten und dann muss das andere zurücktreten. Denn ich glaube nicht, dass Gott von uns verlangt, dass wir unsere Familie vernachlässigen. Vorangehen. Wer von Ihnen hat schon mal eine Gruppe geleitet? Eine Studiengruppe, eine Jungschar, eine Kinderkirche, Klassensprecher. Okay, ungefähr die Hälfte. Und jetzt aber trotzdem eine kurze Aufgabe, auch wenn wir nur noch 4 Minuten Zeit haben. Wer hat Sie geprägt, was Leitung, was Vorbild angeht? Nur kurz überlegen für sich selber und dann aber gleich die nächste Frage stellen. Was genau war das, was ich da gut fand? Was hat es mir gegeben? Übrigens, wenn was nicht gut war, auch in Ordnung, denn an negativen Beispielen lernt man auch, eben gerade, wie man es nicht machen möchte selber. Also wenn Sie jetzt diese Person vor Augen haben, wie die Leitung, wie die sie geführt hat, vielleicht auch im Glauben weitergebracht hat, dann ist es schon ein guter Anhaltspunkt und wahrscheinlich wird sie das beeinflussen in dem, wie sie selber sein wollen im Vorangehen. Vorangehen bedeutet übrigens immer, dass man mutig sein muss und dass man ganz schön viel Gottvertrauen braucht. Einmal hatte ich den Eindruck, dass Gott mir sagt, ich muss jetzt auf dem Heimweg von der Kirche an diesem Haus klingeln. Und das war eine richtig krasse Erfahrung einfach. Ich habe das nicht oft gehabt, dass Gott so mir den Eindruck so stark gibt, und habe dann da geklingelt, und dann hat man ein richtig, richtig gutes Gespräch. Die Frau, die ich da antraf, war tatsächlich in innerer Not, und das war dann gut, dass ich gerade da geklingelt habe. Leitung zu übernehmen, aber da zurück nochmal, bedeutet wirklich mutig zu sein, denn wenn ich vorne stehe, dann kriege ich alle Pfeile ab, die dann da so kommen, und die kommen. Denn wer leitet, der steht halt schon ein bisschen exponiert. Das ist in der Jungschau übrigens nicht anders wie in der Familie oder in anderen Kontexten. Man steht einfach, ja, man ist verantwortlich, und was schief geht, fällt dann auch auf einen zurück, und Anfragen kommen auch auf einen zurück. Vorangehen, zunächst für die eigenen Kinder, Vorbild sein, dann aber auch in der Jugendarbeit. Das war für mich so das, was ich liebe zu tun, mit Jugendlichen, mit Kindern zusammen zu sein und über Gott zu reden und von seiner rettenden Liebe zu sprechen. Und dann aber auch für andere Frauen. Die Julia hat es vorher auch schon angedeutet. Das beschäftigt mich in letzter Zeit unwahrscheinlich, also in den letzten Jahren schon. Wie kriegen wir es hin, dass wir Frauen für Leitung gewinnen können, auch gerade für die Landeskirche? Und wir haben ein kleines Netzwerk gegründet, das man noch nicht mal im Internet findet, Frauennetzwerk Leiten, wo es darum geht, sich zu ermutigen, sich zu vernetzen, sich auch gegenseitig zu fördern, voneinander zu wissen. Das war mir auch nochmal wichtig, hier an dieser Stelle zu nennen. Vorangehen. Da gibt es auch Hindernisse. Und ich springe jetzt einfach. Vorangehen und Hindernisse. Ich habe oft erlebt, dass es nicht so sehr die Berufung ist, sondern dass eine Tür aufgeht. Und dann kann ich durchgehen oder abwarten und dann durchgehen oder eben abwarten und nicht durchgehen. Und ich finde dieses Bild von den offenen Türen richtig hilfreich, denn das Donnergrollen, das dann so einen richtig großen Auftrag von Gott dann ankündigt, das gibt es halt doch sehr selten. Das gibt es, das kann Gott machen, aber so das Normale ist eher, da geht eine Tür auf, und dann muss ich überlegen, ist es jetzt von Gott oder ist es es nicht? Gehe ich durch oder nicht? Und dann habe ich so für mich so einen inneren Check in dreierlei Hinsicht. Erstens, geht es kräftemäßig überhaupt noch oder muss ich dafür was anderes lassen? Zweite, entspricht es meinem bisherigen Auftrag? Bin ich da noch in dieser Spur, in der ich jetzt gerade laufe? Also wenn ich bin jetzt in vielen Gremien unterwegs, für Kirche was zu bewirken, das Evangelium verkündet werden kann, missionarische Kirche. Und eben gerade genau das Dritte, dient es der Verbreitung des Evangeliums. Und das ist so für mich der innere Check. Und dann kann ich abwägen. Und dann sage ich ja oder nein. Oder ja, und ich muss was anderes lassen. Aber da bin ich echt schlecht drin. Meine Tochter sitzt hier, die weiß das. Von daher, auf Gott hören, ganz wichtig. Hat vorher auch schon mal jemand gesagt, Aufgaben ändern sich. Die Berufung, Nachfolgerin zu sein, Nachfolger zu sein, nicht. Gott ist so großartig und so beweglich. Und deswegen ist es für uns Menschen auch möglich, dass sich eine Aufgabe verändert, sich schicken zu lassen, immer noch bereit zu sein, vielleicht auch aufzubrechen, was anderes zu tun. Aber eben auch dort, wo Gott einen entweder dann hinsetzt oder dort, wo man jetzt gerade sitzt, zu blühen. Und ich ende mit einem Text von Hans-Joachim Eckstein, der nochmal das aufnimmt, zu dieses vom Anfang, Ströme lebendigen Wassers, also nicht Zisternenwasser, sondern wirklich was Schönes soll fließen. Wer will ich sein? Wesentlich will ich sein, nicht unbedingt wichtig. In Übereinstimmung mit meiner Begabung und Überzeugung will ich leben, nicht in falscher Anpassung an fremde Erwartungen. Gott und mir selbst möchte ich in die Augen schauen können und nicht nach den Blicken anderer Menschen schielen. Mit Gott zu leben ist nicht langweilig, weil Gott nicht langweilig ist, und das Beste erfüllt nicht nur das Herz, sondern gibt meinem Leben Sinn und Richtung. Und er kann mit schwachen Menschen Großes bewirken. Und ich erinnere nochmal an diese Speisung der 5000, 5 Brote, 2 Fische. Das ist für mich Leben in der Fülle, überfließend wie dieser römische Brunnen. Weil er füllt, erfüllt Leben. Amen.